Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde im Angesicht des Überfalls auf die Ukraine mit, wie immer, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Rüdiger, wie reagieren eigentlich die USA auf das ganze Ding? Also, was so die Journalisten schreiben, kriege ich mit, aber was ist in den USA los, wenn du auf die Straße guckst, in die Zeitung guckst, mit Menschen sprichst?
Ja, ich glaube, so eigentlich schon ähnlich wie auch in Deutschland. Also ja, einfach Entsetzen. Man glaubt irgendwie, man glaubte nicht, dass man dann auch mal hinkommen würde. So ähnlich wie, glaube ich, die Menschen in Deutschland auch. Also ich glaube, die unterscheiden sich da nicht. Auch sehr natürlich unheimliche Sympathie für die Ukrainer und ja, vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, Hurra-Patriotismus, um es mal so auszudrücken, im Sinne von, also durchaus so auch eine Sympathie für den Heroismus, den die Ukrainer da jetzt an den Tag legen, insbesondere in Gestalt ihres Präsidenten und so weiter. Also so ich meine, Amerikaner haben natürlich eine instinktive Sympathie für Freiheitskämpfer aus ihrer Geschichte heraus. Auf der anderen Seite, also eine Seite muss man auch mal klar machen, anders als etwa die deutschen Medien, von denen ich höre, dass zum Beispiel die ARD keine Leute mehr on the ground hat, ja, ist CNN zum Beispiel also 24 Stunden mit einer Unzahl von Leuten in allen möglichen größeren und kleinen Städten von Ukraine vor Ort vertreten. Mhm. Ich glaube, das macht in Deutschland erfasst nur noch die Bild-Zeitung.
Ja, und die dann aber auch mit so einem seltsamen Helikopterjournalismus, die immer erst dann anfangen, dahin zu gucken, wenn irgendwas los ist. Und sich dann selbst filmen. Also das ist leider qualitativ dann nicht auf dem Niveau, auf dem CNN das zu leisten vermag, leider.
Das ist zum Beispiel, das ist definitiv richtig. Aber wie gesagt, die sind wirklich on the ground und berichten auch. Haben natürlich viele amerikanische Generäle, die Ex-Generäle, die da jetzt was erzählen. Muss man auch nicht immer alles so ernst nehmen. Aber die sind jedenfalls on the ground. Und mein Eindruck ist, gerade wenn ich heute Morgen so gucke, also man verliert auch langsam die Hoffnung, dass die Ukrainer da noch was, also es ist wirklich, also einerseits bewundert man sozusagen den Heroismus, was die Ukrainer bisher geschafft haben. Auf der anderen Seite sagt ja auch jeder, eigentlich können sie das nicht gewinnen in irgendeiner Form. Das hat man jetzt vielleicht auch nicht wirklich erwartet, aber militärisch, aber man fürchtet hat jetzt auch sozusagen eine zweite Phase mit extremem, mit wirklichem Blutzoll jetzt auch.
Auf der anderen Seite, wie stehen denn die USA eigentlich dazu? Ich meine, die USA haben damals im Budapester Memorandum der Ukraine eine Sicherheitsgarantie gegeben für genau den Fall, der jetzt eingetreten ist. Wird das in den USA diskutiert?
Interessanterweise eigentlich nicht. Also ich habe es bisher noch nicht gehört. Und man kann natürlich auch verstehen, warum man das lieber nicht diskutieren will, ne? Weil, ich meine, wenn man das ernst nimmt, dann müssen die Amerikaner ja möglicherweise reingehen, und zwar sogar unabhängig von der NATO. Die Briten waren da auch dabei, die haben auch eine Sicherheitsgarantie gegeben. Die Amerikaner drücken sich auch darum. Also ich meine, die Amerikaner drücken sich auch um andere Dinge. Bidens Pressekonferenz letztens war ja so, als das war noch bevor das dann mit dem SWIFT losging, mit der Ausschaltung vom SWIFT, so nach dem Motto: Ja, ich würde es ja machen, ich wäre da dafür, aber die Europäer wollen das noch nicht. Also damals waren es hauptsächlich die Deutschen, das hat sich inzwischen ja geändert, reden wir gleich auch noch drüber. Aber es ist halt auch so, dass auch die Amerikaner Erdöl importieren von den Russen, Gas wohl nicht, aber Erdöl. Und da habe ich jetzt noch nichts gehört, dass man da jetzt unbedingt scharf drauf ist, das zu kappen. Also insofern, ich habe so das Gefühl, die beiden Administrationen, obwohl sie die Europäer natürlich unterstützt und so weiter, ist alles klar. Aber ich hab das Gefühl, man lässt mal die Europäer machen jetzt. Man ist gar nicht unzufrieden, dass die Europäer da die Führung übernommen haben, was ja auch vielleicht sinnvoll ist, denn es ist ja sozusagen erstmal ein europäischer Konflikt.
Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass spätestens 24 Donald Trump wieder das Ruder übernimmt und dann können sich die Europäer auf die USA garantiert nicht mehr verlassen.
Das ist leider richtig.
Und damit kommen wir zur ökonomischen Komponente. Scholz hat angekündigt, die Bundeswehr soll 100 Milliarden Euro als Sondervermögen erhalten. Was genau ist ein Sondervermögen?
Also ein Sondervermögen ist ein extra Haushaltsposten einfach. Also es ist ein Haushaltsposten, der außerhalb des regulären Haushalts läuft. In diesen Haushaltsposten werden dann einmalig Mittel eingestellt und in der Zukunft können dann daraus Mittel verwendet werden. Das ist ein Sondervermögen. Das ist nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt irgendwie reicher geworden ist, weil wir ein zusätzliches Vermögen gefunden haben, sondern dass einfach man in diesem Haushaltsjahr zusätzliche Schulden aufnimmt, in Höhe von 100 Milliarden Euro. Die werden quasi zurückgelegt und dann wird daraus, wird dann in der Zukunft, werden dann die zusätzlichen Ausgaben des Wehretats finanziert, relativ zu dem normalen Budgetansatz des Wehretats.
Also so eine Handkasse sozusagen.
Ja, im Grunde genommen. Im Grunde genommen ist es das. Im Kern ist das eine Operation, um von dem jetzigen Wehretat-Ansatz auf über 2% vom Bruttoinlandsprodukt zu kommen, ohne dafür Steuern zu erhöhen. Sondern sich das halt über Schulden zu finanzieren, und zwar für die laufende Legislaturperiode. Und dann alles, was in den Legislaturperioden danach kommt, wird man dann sehen.
Kann ich mal fragen, wie das genau begründet wird? Weil es ist zwar so, dass 2022 ja die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, sie aber ausgesetzt wurde zur Corona-Bekämpfung. Weißt du, wie das rechtlich läuft?
Das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum man versucht hat, diese breite Mehrheit im Bundestag dafür zu organisieren. Weil man es quasi neben der Schuldenbremse in die Verfassung reinschreibt. Dass man einfach mit einer verfassungsgebenden Mehrheit die Schuldenbremse an der Stelle sozusagen zusätzlich aussetzt. Und dann damit dieses einmalige Sondervermögen eben schafft, aus dem dann in der Zukunft heraus finanziert werden kann. Von der Größenordnung ist es aber so, das klingt jetzt erstmal natürlich riesig viel, 100 Milliarden Euro, aber das ist von der Größenordnung her so, dass man damit gerade über die laufende Legislaturperiode das 2%-Ziel erfüllt, relativ zu dem Budgetansatz, der im Wehretat ohnehin bislang in der Haushaltsplanung bis zum Ende der Legislaturperiode veranschlagt war.
Aber Sie würden ja ganz gerne dann auch diese 2% dauerhaft haben wollen. Wo holen die denn die, also jetzt die 100 Milliarden, sagst du, holen Sie über eine Neuverschuldung. Aber wo holen Sie dann die 100 Milliarden, die Sie für die nächste Periode brauchen, her?
Problem der nächsten Bundesregierung.
Okay. ja, also.
Also das ist, ja. es ist ganz ehrlich, das ist natürlich, es ist ein sehr sichtbares Signal, und indem man jetzt irgendwie diese Zahl dahin stellt, ist es, glaube ich, auch, es ist ganz gut. Ja, in dem Sinne, einfach mal diese Zahl dazu haben und zu sagen, wir haben jetzt eine Festlegung, wir werden das jetzt über die nächsten paar Jahre machen und da substanziell zusätzliches Geld in den Wehretat stecken. Gegeben die Situation, ich hätte gehofft, wir kommen nie wieder in diese Situation und leben auf Dauer mit der Friedensdividende von 1990. Das ist vorbei. So, und jetzt haben wir diese Situation. Zusätzliches Geld ist da notwendig. Man würde aber normalerweise denken, wenn wir davon ausgehen, dass dauerhaft wir höhere Ausgaben im Wehretat haben, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man sieht zu, entweder woanders Geld einzusparen oder man erhöht die Steuern. Also normalerweise eine dauerhafte Erhöhung von Staatsausgaben in irgendeinem Budgetposten dadurch zu finanzieren, dass man sagt, wir gehen über Verschuldung. Das ist, sagen wir mal, nicht so das typische Handbuch der Finanzpolitik.
Ja, aber das ist jetzt politische Ökonomie. Ich denke auch, dass die Steuern erhöht werden dafür am Ende des Tages. Ob das die Ampel machen kann, ob die FDP da über ihren Schatten springt.
Also sieht im Moment ja anders aus. Ne? Lindner läuft sich ja gerade doch schon seit ein paar Tagen warm, das Ganze gegen den Sozialstaat zu rechnen. Ne?
Ja, sicher. Aber auch die Grünen haben schon abgeräumt, dass möglicherweise der Atomausstieg und der Kohleausstieg hinausgezögert werden. Also es mussten einige schon Positionen räumen. Jetzt warten wir mal ab. Es muss am Ende finanziert werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sogar diese Ampel, aber vielleicht sogar die nächste Regierung, weil natürlich, ich finde, das ist genau richtig gemacht worden, weil jetzt ist mal sozusagen, das ist genau, wie Christian sagt, sichtbar geworden für die deutsche Bevölkerung. Und man hat jetzt der deutschen Bevölkerung eben klar gemacht, was das Preisschild ist für Frieden und Freiheit im Grunde genommen, ja. Insofern ist diese Zahl, diese sehr groß sich anhörend, aber tatsächlich eigentlich gar nicht so groß seiende Zahl, ist durchaus politökonomisch und politmarketingmäßig gar nicht ungeschickt gewesen. Und das jetzt erstmal über Schulden zu finanzieren, damit man die längeren Aushandlungsprozesse, wer das dann am Ende tragen soll in der Gesellschaft, und das sind eben komplizierte Aushandlungsprozesse, die will man ja jetzt nicht zuerst machen. Man will jetzt erstmal ein Signal senden, auch an Putin, dass wir uns dauerhaft ändern werden und dass wir in Zukunft auf die Friedensdividende verzichten werden. Das war als schnelles Signal wichtig. Die Aushandlungsprozesse, wer das da am Ende genau bezahlen muss, die können die nächsten 4 Jahre auch noch gehen und die werden dann auch stattfinden müssen. Das ist ganz klar.
Vor allen Dingen sollte vorher vielleicht auch mal geklärt werden, warum die bisherigen 50 Milliarden knapp, die wir da haben im Wehretat, warum die noch nicht mal ansatzweise gereicht zu haben scheinen. Denkt ihr, das wird passieren oder werden sie das aussitzen?
Das ist meine Hoffnung, das ist die Aufgabe der FDP, hoffe ich, dass sie eben auch auf Effizienz schaut. Da gibt's ja jemand wie Strack-Zimmermann, die scheint mir da ganz gut und fähig zu sein, die scheint mir prädestiniert zu sein, die eben einerseits gute Kenntnisse als, sagen wir mal, Verteidigungspolitikerin hat, aber eben auch den liberalen Impetus, auf Effizienz zu achten. Natürlich als, sagen wir mal, liberal grundierter oder auf Effizienz achtender Ökonom muss man auch da nochmal schauen, ob wir da schon nicht nur im Militär Bereich die modernste Armee und verteidigungsfähigste Armee bekommen, sondern sozusagen auch im Management und administrativen Bereich. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da Nachholbedarf gibt.
Das heißt, ja. McKinsey sollte das nicht mehr machen.
Wahrscheinlich nicht.
Was ich ja ganz interessant finde, ist, bisher hieß es ja immer, wenn irgendwas Wichtiges war, ne, Energiewende, Klimawandel, Verkehrswende, Gesundheit, you name it, hieß es immer, nee, da haben wir kein Geld für, das muss ja, wer soll das denn bezahlen? Also für mich sieht das gerade so aus, als wäre das gelogen gewesen, weil es nicht an Geld gefehlt hat, sondern an politischen Willen. Ist das jetzt die Chance, auch die 50 Milliarden aufzubringen, die wir für die Energiewende brauchen?
Das ist halt schwierig, ja. Man hat jetzt in dieser Situation den Kompromiss gefunden, der ein Formelkompromiss ist, zu sagen, wir machen das jetzt über Verschuldung, weil die Hütte brennt. In Fragen, in denen es nicht unbedingt eine Frage von, sagen wir mal, Monaten ist, hast du natürlich sofort immer den Aushandlungsprozess gemeinsam damit, wer trägt denn die Kosten, wie soll das denn genau finanziert werden? Und ich glaube, das ist viel stärker das Problem. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, und ich glaube, das ist ja auch, was du jetzt im Zusammenhang mit dem Wehretat angesprochen hast, da muss man sich auch keine Illusionen machen. All diese anderen politischen Fragen, ob es um Klimapolitik geht oder was auch immer, ja, sind einerseits Finanzierungsfragen, aber sie sind eben häufig genug auch Fragen davon, wie man die Dinge denn im Detail machen möchte. Ja, weil in all diesen anderen Bereichen haben wir natürlich auch ganz viele Fragen von Effizienz. Da wird auch ganz viel Geld ausgegeben, was dann am Ende völlig wirkungslos versickert. Also wir haben bestimmte Subventionen im Wohnungsbaubereich, wenn es um Klima geht, die halt riesig teuer sind und überhaupt nichts bringen. Aber das ist ein anderes Thema, da sollten wir auch irgendwie nicht abschweifen, wenngleich natürlich diese Fragen von Energieeinsparung in dem Zusammenhang mit diesem Konflikt, der auch, egal wie das jetzt in der Ukraine ausgeht, uns natürlich begleiten wird für die nächsten Dekaden, elementar wichtig sind.
Gucken wir mal auf die Sanktionen. Einige russische Banken sind von SWIFT ausgeschlossen worden. SWIFT erkläre ich immer so, das ist im Grunde ist das nur so ein kleines Messaging-System, in dem die eine Bank der anderen Bank versichern kann, dass das Geld, was sie erwartet, auch garantiert morgen ankommt. Wenn du von SWIFT abgeklemmt wirst, dann muss die eine Bank der anderen versichern, dass Sachbearbeiter Schneiderreit mit dem Koffer voll Geld morgen ankommen wird. Und das wird niemand glauben. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer.
Das war zu erwarten, ja.
Ja, aber im Kern ist es so, wie du das gesagt hast. Ich glaube, es gibt einen zusätzlichen Aspekt, wenn ich es richtig verstehe. Und der liegt eben darin, dass wenn ich ein großes Netzwerk von Banken habe, dass ich dann natürlich am Ende nur die Nettozahlungen, die dann entstehen, tatsächlich auch physisch ausführe. Sprich, wenn ich jetzt immer einzeln habe, dann muss ich ganz viele Mannequins rumschicken mit dem Koffer voll Geld. Aber wenn ich dir sage, da käme jetzt morgen ein Mann mit dem Koffer Geld und du mir sagst, und von mir kommt einer auch mit einem Koffer Geld, dann ist es relativ einfach zu sagen, dann lass doch mal nur einen laufen lassen, der nur den Differenzbetrag bezahlt. So, und das passiert natürlich in einem großen Bankennetzwerk. Passiert das ganz extrem häufig. Und dieses Netzwerk funktioniert eben dadurch, dass ich mit allen anderen verbunden bin. Und dadurch mache ich dann tatsächlich viel weniger Transaktionen, in denen ich tatsächlich Geld, physisch Geld hin und her schicken würde. Oder Forderungen einfach nur einbuche, wo ich dann eine Forderung habe gegen dich und das halten wir dann fest. Das ist halt so, ich bilde halt Salden und gucke halt, was bleibt über und am Ende des Tages klären wir die Salden und dann bleiben halt kleinere Forderungen am Ende über, als wenn ich nicht diese Salden bilden würde.
Aber es stimmt, glaube ich, vielleicht sollte man das schon nochmal dazu sagen, wenn SWIFT alleine gewesen wäre, wäre das nicht so eine harte Sanktion gewesen, wie das, was man jetzt gemacht hat. Denn das eigentliche Settlement läuft, wie ihr beide richtig gesagt habt und was ich auch erst lernen musste. Wir Ökonomen sind eigentlich nicht Experten für internationale Zahlungssysteme. Für uns ist Zentralbanken und die Zentralbanken sind eben eine Institution, um Geldpolitik zu machen. Was man aber tatsächlich vielleicht häufig vergisst, ist, dass Zentralbanken und die Geschäftsbanken, die mit ihr jeweils verbunden sind, sozusagen im Hintergrund Dinge tun, die für unsere Wirtschaft absolut zentral sind, nämlich sicherzustellen, dass jeder an sein Geld kommt, das ihm zusteht, ja, um es mal ganz banal zu sagen. Und das läuft eigentlich total immer im Hintergrund ab. Da gibt es Spezialisten. Die EZB hat deshalb auch so viele Mitarbeiter, weil viele sich um diese Dinge kümmern. Die machen nicht alle Geldpolitik. Sogar die wenigsten dürften Geldpolitik machen. Ja, das darf man nicht vergessen. Diesen zweiten Aspekt von Zentralbanken. Das sind also tatsächlich Dienstleister, Zahlungsdienstleister im Grunde genommen. So ähnlich wie PayPal, die es jetzt inzwischen auch private machen. Und das glaube ich, ist jetzt klar geworden oder konnte jetzt auch die Öffentlichkeit lernen, dass Banken und Zentralbanken eben diesen Aspekt haben. Vor allen Dingen auch Zentralbanken. Und deshalb war es wichtig, neben dem SWIFT, also neben diesem Messaging-System, tatsächlich auch physisch die russischen Banken und auch dann die Zentralbank der Russen sozusagen abzukoppeln von diesem internationalen Zahlungssettlement-System.
Bevor wir dahin kommen, was mich so irritiert hat bei dieser SWIFT-Sache, also ich verstehe, warum das scheiße ist, wenn dir auf einmal dein PayPal-Account stillgelegt wird. Sie haben nicht alle russischen Banken von SWIFT ausgenommen, sondern nur einige. Die Sie drin gelassen haben, sind die, über die wir unser Gas bezahlen dahin. Das kann ich im Prinzip nachvollziehen, warum wir das machen. Aber ist das dann denn nicht genauso gut wie gar keine Sanktion? Weil dann gehen halt alle russischen Banken über diese eine Bank, die noch an SWIFT teilnimmt.
Naja, angeblich soll es ja nur für diese Transaktionen sein. Die Frage ist, wie kann man das isolieren? Also es ist ja so, ich meine, die Russen haben ja dann auch reagiert im Sinne von, dass diejenigen, die jetzt Deviseneinnahmen haben, diese Firmen in Russland, ja, also letztlich sind es ja Einnahmen von Energiefirmen, nicht von Banken, die müssen das dann zu 80% in Rubel umtauschen. Das ist jetzt gerade festgelegt worden. Da sieht man also den Hunger in der Tat des russischen Staates, noch an Devisen zu kommen. Die Frage ist, was können die dann machen, weil im Prinzip sollten die eigentlich nichts anderes mehr kaufen können. Aber du hast recht, solange wir Dinge von denen kaufen und die auch andere Dinge noch bei uns kaufen können, mit den Devisen ist das System nicht wasserdicht, sondern da ist sozusagen nur Sand im Getriebe. Aber ich glaube schon, heute Morgen habe ich einen interessanten Tweet-Thread dazu gelesen. Man kann sich das so vorstellen wie Bestands- und Flussgrößen, wenn man darüber nachdenkt. Also was wir jetzt gemacht haben mit der Beschränkung, sagen wir, wenn auch nicht kompletten Ausschluss und der Teilabkopplung der russischen Privatbank und der russischen Zentralbank vom internationalen Zahlungssystem und von deren Vermögensgegenständen. Man muss sich das eben so vorstellen, dass die Zentralbanken der Welt untereinander sozusagen Konten haben. Ja, also das ist so wie du und ich haben halt ein Konto bei einer Bank, haben die Konten bei anderen Zentralbanken, wo die dann ihre Devisenreserven zum Beispiel liegen haben. Übrigens hauptsächlich nicht mal die amerikanische Fed für Russland, sondern tatsächlich die EZB, da liegen die größten Reserven. So, was man jetzt gemacht hat, ist zunächst mal den Bestand an Vermögen möglichst einzufrieren. Ja, den Bestand. Und der Bestand.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das genauso so ähnlich wie wenn das Finanzamt sagt, so, wir machen jetzt dein Konto erstmal dicht, damit wir darauf zugreifen?
Du kommst nicht an dein Konto. Das ist wie wenn da dir dein Geldautomat von deiner Bank, deine Scheckkarte und so weiter einfach nicht mehr funktioniert. Du kannst das mit dem Zeug nichts mehr bezahlen. Das hat man jetzt gemacht, mit möglichen Ausnahmen. Also, der Punkt ist, was man, glaube ich, erstmal gemacht hat, und das war richtig, glaube ich, man hat jetzt immer den größten Teil, nämlich die Bestandsgrößen versucht, möglichst einzufrieren oder möglichst illiquide zu machen. Nicht ganz einzufrieren, aber möglichst illiquide zu machen. Das ist der größte Teil. diese Exportgeschichten an der Energie, das sind die Flussgrößen. Die sind euromäßig oder dollarmäßig sind die viel kleiner als die Bestandsgrößen. Das heißt, man hat die Bestandsgröße erstmal eingefroren. Es gibt aber weiter Flüsse, und zwar von Energieträgern aus Russland raus und deshalb Devisen in Russland rein. Und das ist der jetzt kleinere Teil erstmal, aber ist natürlich ein wichtiger Teil, weil auch dieser kleine Teil natürlich funktioniert oder dazu führt, dass Russland weiterhin seinen Krieg finanzieren kann. Deswegen glaube ich, dass das der zweite Schritt sein wird oder muss, wenn es weitergeht, dass man auch diese Flüsse am Ende stopft.
Die finanzieren ihren Krieg doch letztlich eigentlich doch, vermute ich jetzt mal, fast ausschließlich in Rubel. Der Sold wird in Rubel gezahlt, Treibstoff können sie selber herstellen, die Waffen können sie selber herstellen. Das heißt, eigentlich müssten die doch jetzt erstmal, könnten die doch hingehen und sagen, ja, wir drucken jetzt erstmal Rubel, damit die Truppen Ruhe geben und ihren Sold kriegen.
Es gibt unterschiedliche Aspekte noch, die da wichtig sind. Also ich glaube erstens, ein Teil tatsächlich auch des Kriegsmaterials wird mittelbar importiert. Aber was eben auch wichtig ist, was wir ja auch gesehen haben, was auch ein bisschen, sagen wir mal, an die Finanzkrise erinnert, selbst wenn ich nur einen Teil des Bankensystems treffe und einen Teil der Banken bestehen lasse, dann sind die Banken untereinander verflochten. Und natürlich kennen bestimmte Banken ihre Kunden, ihre Kreditkunden gut. Und wenn ich die Banken, die ich nicht ausnehme, massiv treffe und die Leute anfangen, was ja auch passiert ist anscheinend in Russland, ihre Konten dort leer zu räumen, dann sind diese Banken relativ schnell pleite. Und das wiederum hat natürlich dann große Verwerfungen für die russische Wirtschaft zur Folge. Ja, im Grunde genommen haben wir jetzt so eine Finanzkrise in Russland ausgelöst damit. Da waren ja auch bei uns in der ersten Runde gar nicht alle Banken pleite, sondern nur die Banken, die besonders exponiert waren zu dem Immobiliengeschäft in den USA und in Spanien. So, und genauso funktioniert das jetzt natürlich auch für die russischen Banken und die russischen Konsumenten sind hingegangen und haben halt gesagt, irgendwie sind diese Nachrichten da durchgekommen und haben gesagt, jetzt heben wir mal Geld ab. Und dann ging das relativ schnell, dass als erstes man keine Devisen mehr abheben konnte und dann selbst aber auch direkt das Abheben von Rubel, auch das war schwierig oder ist sehr eingeschränkt nur noch möglich. Das ist im Übrigen, glaube ich, auch ein ganz gutes Signal, um an die Bevölkerung ranzukommen und zu sagen, hört mal zu, hier läuft was schief. Und das ist irgendwie härter als irgendwelche Propagandanachrichten, die ich dann glauben kann oder nicht glauben kann. Aber wenn plötzlich kein Geld mehr aus dem Geldautomaten kommt, dann hast du das Gefühl, irgendwie ist die Politik gerade nicht ganz so gut.
Ja. Also, aber dieses Konteneinfrieren der russischen Zentralbank im Ausland, das Geld ist nicht weg für die, ne? Das gehört trotzdem denen.
Ja, ja.
Das heißt, sie könnten zu irgendwem hingehen und könnten dem einen Schuldschein geben über die Kohle, die da hinten liegt, an die ich nur im Moment nicht rankomme?
Prinzipiell natürlich schon.
Ja, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas nützen würde. Also ich meine, dann würde man die Sanktionen halt einfach ausweiten. Also das kann man nicht so ohne weiteres umgehen.
Also rechtlich könnten die so einen Vertrag schließen. Dann wäre aber die Frage halt, was passiert mit der Person, die diesen Vertrag schließt?
Ja, die müsste dann halt klagen. Also
den Personen, wo du sagst, das ist auch so eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, den Personen kann das doch eigentlich relativ schnurz sein. Also auf der Sanktionsliste stehen ja auch tatsächlich Personen, so einige dieser Milliardäre, die da unterwegs sind, die haben ihr Schwarzgeld doch sowieso überall liegen. Die trifft das gar nicht, oder?
Naja, also ich weiß nicht. Also wenn du jetzt so ein Oligarch bist und gewohnt bist, in Monaco mal 2 Monate zu verbringen und auf Zypern oder in London das alles nicht mehr kannst. Also ich meine, ja klar, die Schwarzmeerküste ist auch schön, aber ich meine, es hat ja einen Grund, warum die wollen natürlich einerseits planlose Diversifizierung, warum die überall in irgendwelchen Metropolen der Welt Wohnungen und Konten haben. Auf der anderen Seite gefällt's denen ja vermutlich da auch. Also das trifft die schon. Also die können da ja einfach physisch nicht mehr hin, vermutlich. Also wenn das der Fall ist. Ja, da sind die, glaube ich, schon ein bisschen angepisst. Vor allen Dingen, die fragen sich ja, für was eigentlich? Also was muss ich jetzt in Moskau sitzen bleiben, da in meiner Villa in Moskau, ja?
Wie umgeht Russland diese Sanktionen? Das machen ja nicht alle Länder mit, ne? Also ich meine, ich glaube, also die üblichen Verdächtigen in Südamerika, die üblichen Verdächtigen in Südamerika haben, glaube ich, schon gesagt,
das ist nur Venezuela ja, eigentlich, ne?
Ja, ich war.
Und
ich
Kuba.
Das sind ja die üblichen Verdächtigen.
Gut, ja, gut, ja. Aber auch die sind ja selber vom internationalen Handel ab. Also klar, da kannst du halt mit Venezuela und Kuba handeln, das nützt ja nicht. Und die Schweizer haben die Löcher auch zugemacht, sagen sie jedenfalls. Bleibt eigentlich letztlich China. Und da muss man mal abwarten. Bei den Chinesen hat es durchaus, ja, das muss man einfach abwarten. Ich glaube, die Chinesen haben die Position selber noch nicht so für sich gefunden.
Nee, das ist alles Innenpolitik, aber eigentlich finden wir das auch nicht so gut, was ihr da macht. Aber verurteilen wollen wir es auch nicht, weil dann kommt ihr uns mit Taiwan, wenn wir es zu stark verurteilen, ne?
Immerhin haben sie mal sich im Sicherheitsrat enthalten und nicht dagegen gestimmt. Und es ist wohl auch so, dass chinesische Geschäftsbanken gesagt haben, dieses Geschäft ist uns zu heikel. Wir wollen lieber mit den Amerikanern weiter Geschäfte machen. Denn die Amerikaner haben schon, ich meine, die Amerikaner darf man nicht vergessen, die haben auch die Schweiz klein gekriegt. Ja? Die haben letztlich das Schweizer Bankgeheimnis zerstört, im Grunde genommen. Ja? Die Amerikaner wissen inzwischen alles über ihre Staatsbürger in der Schweiz. Ich meine, die Amerikaner, ist nach wie vor der wichtigste Banken- und Kapitalmarkt der Welt. Also die Amerikaner haben da schon Einfluss und es ist unklar, ob die Chinesen sich mit denen das verscherzen wollen. Also auch jetzt die Privatbanken. Natürlich ist nichts in China wirklich privat, ist auch klar. Aber die Chinesen sind halt auch nicht so eine völlig, sagen wir mal, auf eine Person hin zentrierte, der Xi hat zwar schon mehr als seine Vorgänger, ist eher ein Maoist, also sehr doch ein bisschen mehr so um den Führerkult, also so auf eine Person zentrierte Führung, aber trotzdem ist die Macht in China meinem Eindruck nach wie vor, sagen, breiter verteilt, auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt, selbst wenn Xi gerne wollte, ob der so richtig durchregieren kann, gegen den Willen anderer großer Parteiführer und eben auch Wirtschaftsführer, Banken, das habe ich meinen Zweifel. Also China ist da die große offene Frage, aber wenn überhaupt Russland das umgehen kann, dann über China.
Ist das denn jetzt alles, was wir an Schaden in Russland?
Nein, die nächste Eskalationsstufe und die letzte, nicht militärische dann, ist tatsächlich Russland ganz komplett vom internationalen Handel auszuschließen, nicht nur vom Finanzsystem, sondern die Energieimporte eben oder die Energieträgerimporte, Öl, Steinkohle und Gas komplett zu kappen. Das wäre, glaube ich, die letzte Eskalationsstufe. Und da muss man jetzt gucken, ob die kommt. Es wird überall in allen Ministerien in Berlin, da bin ich überzeugt von, nach Möglichkeiten gesucht, dass zumindest, wenn es von russischer Seite ausgelöst wird, und diese Möglichkeit besteht ja, denn wie gesagt, warum soll Russland eigentlich uns Gas liefern für Devisen, mit denen sie jetzt aktuell eh nicht so viel anfangen können? Kann schon sein, dass sie das dann versuchen werden, an andere Leute zu verkaufen. Und ich bin mir sicher, dass überall in Berlin, in allen Ministerien wird jetzt versucht, sich alternatives Angebot von solchen Energieträgern zu besorgen. Und vielleicht, je nachdem, wie weit der Krieg geht, wie blutig der noch wird, ist die öffentliche Meinung so stark werden, wenn die Deutschen sagen, im Zweifel sind wir auch bereit, ein bisschen zu frieren nächsten Winter für die Freiheit der Ukraine, dann kann auch das noch passieren. Das halte ich für nicht ausgeschlossen, dass das kommt.
Du sagtest, an andere verkaufen. Wenn die ihre Rohstoffe an andere verkaufen, rechnen die doch aber auch in Dollar ab. Und dann haben sie Devisen, mit denen sie trotzdem wieder nichts anfangen können.
Naja, nö, die würden es dann vermutlich an China verkaufen gegen RMB, also gegen die chinesische Währung.
Was ist eigentlich, wenn der Meinungsumschwung in Deutschland dahin geht, dass die Leute sagen, nö, wir haben keine Lust für Kiew zu frieren?
Das ist schwierig. Ich glaube, man muss sich, glaube ich, klar machen, dass es nicht nur um Kiew geht. Weil ich glaube, das Kalkül war von Putin, wäre jetzt meine laienhafte Interpretation, war, dass genau das passiert, dass der Westen schwach ist, dass der Westen nicht bereit ist, Opfer zu bringen. Das hat übrigens interessante historische Analogien. Und dieses Kalkül ist halt nicht aufgegangen. Aber wäre es aufgegangen, dann hätte sich, und das ist ja auch von Putin bereits so wohl vor Jahren, wie man jetzt hört, wie man liest, publiziert worden, da gibt es so eine Art Mein Kampf, ne? In dem alles festgelegt ist falsch, aber alles aufgeschrieben ist, was im Grunde genommen die politische Agenda ist. Und zu dieser politischen Agenda gehört nicht nur die Annexion der Ukraine, dazu gehört die Annexion des Baltikums, dazu gehört die Annexion Finnlands. Gegebenenfalls auch Kasachstans, aber das ist sowas aus einer innerrussischen Sicht wahrscheinlich nicht, so wie ich es wahrnehme, nicht so zentral. Und das wären natürlich direkt Auseinandersetzungen, bei denen sich unmittelbar die Frage für uns gestellt hätte, verteidigen wir tatsächlich ein NATO-Land und verteidigen wir ein Land der Europäischen Union, was nicht in der NATO ist? Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist jetzt auch die Positionierung so wichtig gewesen, deutlich zu machen, wir riskieren Dinge. Ja, wir riskieren eben auch den Ausschluss von Energielieferungen. Wenn es dazu kommt, dann wird das wahrscheinlich, je nachdem, wie kurzfristig das passiert, wie sehr wir davon überrascht werden, wird das sehr teuer werden. Im Sinne von wirtschaftlichen Schäden, die das auslöst und auch im Sinne von wahrscheinlich Verwerfungen, sozialen Verwerfungen, zu denen das führen kann. Aber Europa hat halt ganz anders gehandelt, als Putin das erwartet hat. Europa ist eben nicht schwach. Die westlichen Demokratien sind nicht letztlich am Ende nur mit der Bauchnabelschau beschäftigt, sondern verstehen offensichtlich, dass Freiheit ihren Preis hat und dass sie aber auch ihren Wert hat.
Du sagst, da gibt's historische Analogien. Gibt's noch mehr als Mein Kampf?
Nee, also die historische Analogie ist natürlich, die Nationalsozialisten waren der festen Überzeugung, dass die britische Demokratie nicht wehrfähig war. Sozusagen, sie haben sich auch zunächst einmal im Rahmen des Sitzkriegs darin bestätigt gesehen. Und es gab einen Grund, warum Hitler immer Churchill als Whiskysäufer bezeichnet hat. Und also diese Analogien sind ja erschreckend und frappierend hier. Und Churchill hat das ja immer parodiert, indem er gesagt hat, kein Sport, nur Whisky und Zigarren und so.
Daher kommt das No Sports, okay.
Ja, also das ist, der hatte da schon so seinen, in all diesen Dingen seinen feinen Humor. Genau darum, also diese Wahrnehmung der Demokratie als inhärent schwach, als nicht konfliktfähig, ist eine Sache, die sich durch Diktaturen durchzieht. Und es ist erstaunlicherweise bei den großen Weichenstellungen immer wieder der gleiche Fehler gewesen. Ja, also selbst bei den autoritären Herrschern im Ersten Weltkrieg war auch da die Frage in Bezug auf die USA natürlich, ist Deutschland immer davon ausgegangen, die treten nicht in den Weltkrieg ein.
Du sagtest, es würde einen Unterschied machen, das Teuerwerden der Energieversorgung würde einen Unterschied machen, ob wir kurzfristig oder langfristig uns von russischen Rohstoffen verabschieden. Ab wann ist für dich langfristig? Also klar, dass wenn wir das morgen machen, ist klar, dass wir übermorgen im Kalten sitzen. Ich spitze zu. Aber selbst wenn wir das in 2 Jahren machen, wird das Gas doch trotzdem nicht billiger davon.
Übrigens, das stimmt nicht, Holger.
Okay.
Das stimmt nicht. Vielleicht, du kannst gleich, Christian, aber eine Sache möchte ich schon auch für die Zuhörer korrigieren. Die Gasspeise in Deutschland sind jetzt erstmal gefüllt.
Darum sage ich, ich spitze zu. Wenn wir es heute machen, sitzen wir morgen im Kalten. Wenn wir es im Sommer machen, sitzen wir im Herbst im Kalten.
Ja, wir sollten, ja, genau, aber es reicht bis zum nächsten Winter. Das sollte man den Leuten jetzt erstmal klar machen. Nur damit jetzt keiner Panik bekommt.
Gut, ja. Also lass mal kurz Zahlen reden, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Also sehr grob gerundet. Ungefähr kommt 50% der Erdgasimporte aus Russland. 50% der Steinkohleimporte kommen aus Russland. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 30% der Erdölimporte. Klammer auf, Klammer zu, Rüdiger hat es schon angesprochen. Der größte Abnehmer von russischem Erdöl sind die USA.
Der größte sogar?
Okay. Der größte Abnehmer von russischem Erdöl sind die USA. Anteilsmäßig am Erdölverbrauch der USA spielt das russische Erdöl eine etwas kleinere Rolle, weil sie auch selber Ölproduzent sind. Ja, aber in dem Zusammenhang mit kein Erdöl aus Venezuela, kein Erdöl aus Iran, sind natürlich auch dort die russischen Erdölimporte sehr wichtig geworden. Ein spezielles Thema ist Gas. Das ist ein besonders kompliziertes Thema. Warum? weil es beim Erdöl und bei der Steinkohle auch andere Großproduzenten gibt, bei denen man durchaus einkaufen kann. Nicht alles, nicht all diese Länder sind lupenreine Demokratien, aber da gibt es wichtige Länder, die durchaus militärisch jedenfalls befreundete Nationen sind, insbesondere Saudi-Arabien. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Saudi-Arabien jetzt reden wird und dringend dort mal anklopft und denen sagt, wir haben euch Panzer in der Vergangenheit geliefert, jetzt dreht ihr aber mal bitte sehr den Ölhahn auf.
Also ja, und bei der Steinkohle ist es sogar noch einfacher, da haben wir nämlich die Australier. Also die Australier genau. Sind, da sind ja befreundet. Vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, was Gas von Öl und Steinkohle physisch unterscheidet. Und
der
das hat ökonomische Implikationen.
Genau.
Nein, also das hat ökonomische Implikationen, weil Steinkohle und Öl sind im Grunde genommen ein Weltmarkt, weil wie werden die transportiert? Über Schiffe. Ja, das heißt, du hast einen relativ globalen Markt. Das heißt, wenn du substituieren willst von einem Ölhersteller oder Ölproduzenten oder Steinkohleförderer zu einem anderen, dann musst du im Grunde genommen nur Schiffsrouten umlegen.
Und wer die meiste Kohle zahlt, zu dem fährt das Schiff. Letztlich.
Im Grunde, ja, du hast natürlich Kontrakte, langfristige Kontrakte und so weiter, schon klar. Im Gas, das ist der große Unterschied. Gas ist im Grunde genommen, so paradox sich das anhören mag, ein lokales Gut, weil es über Pipelines transportiert wird. Es gibt allerdings eine technologische Innovation. Das ist das sogenannte Liquefied Natural Gas, das LNG, ja, das dafür sorgen will, Gas Öl ähnlicher zu machen, weil du das dann auf Schiffe laden kannst. Natürlich unter hohen Kosten, ja, das ist teuer und energieintensiv, nicht besonders umweltfreundlich, aber es geht. Das heißt, wir schaffen uns, aber da sind wir im Prozess einfach noch hinten dran. Man hat geschafft, es im Prinzip, man kann das schaffen, auf die mittlere Frist jedenfalls, auch Gas zu einem Weltmarkt zu machen, so dass es am Ende nicht mehr auf die Pipeline ankommt, sondern du halt einfach Schiffsrouten umlegen musst. Also du hast dann quasi, der Punkt ist, die physische Art, wie was geliefert wird, hat ökonomisch Auswirkungen auf die kurz- bzw. langfristige Substituierbarkeit. Das muss man sich klar machen, Christian, das wollte ich nur gesagt haben.
Genau. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie sich die Einsparung, die weltweit notwendig ist, verteilt in der gesamten Welt. Also wie du, Holger, ja schon richtig gesagt hast, der dann am Ende den höchsten Preis bezahlt, der kriegt's geliefert. Sprich, bei Steinkohle und Erdöl ist davon auszugehen, dass sich sozusagen die Verknappung des weltweiten Angebotes dann eben auch relativ weltweit verteilt. Und es ist sozusagen so ein ökonomisches Prinzip, also dass die Kosten von Veränderungen besonders hoch sind, wenn ich sprunghaft besonders große Veränderungen mache. Ein klein wenig können wir uns alle anpassen. Ja? Also ein klein wenig die Temperatur im Haus runterzudrehen, ist unangenehm, aber nicht schlimm. Die Heizungen überall abzuschalten, auch wenn das nicht ansteht, ja,
ist fies.
Ist ja. Fies, ja. Ja, und ist nicht nur fies, sondern macht halt auch Häuser kaputt. Also die Kosten sind halt viel, viel größer. Und das ist so ein bisschen so ein ökonomisches Prinzip. Wenn man einen Schaden auf alles Mögliche verteilen kann, dann ist der Schaden kleiner. Das ist übrigens auch das Prinzip von Versicherungen. So, und Märkte funktionieren typischerweise, wenn die Güter global sind, funktionieren die als der Markt selber ist eine Versicherung. Ja, und das ist eben das Problem. Und jetzt kann man sich dann nochmal ein bisschen reinschauen bei diesen fossilen Rohstoffen. Für Gas ist das ein Problem, weil wir bei Gas eben das nicht haben. So, jetzt kann man noch zusätzlich reinschauen innerhalb dieser fossilen Energieträger. Wofür werden die denn verwendet? Und dann hat man schnell so ein bisschen die Vorstellung, das wird alles verwendet, um Strom zum Beispiel zu generieren. So, und das ist aber falsch. Diese Vorstellung. Aber die ist gleichzeitig ein Problem, vielleicht ein Stück weit, weil natürlich, was ich gerade gesagt habe, ich kann den Schaden über verschiedene Länder verteilen, heißt auch, ich kann natürlich auch vielleicht die eine Produktion durch die andere ersetzen. Also wenn man dann mal konkret reinschaut, in den Strommarkt zum Beispiel, ja, da haben wir eine Situation, wo Wo ungefähr ein Sechstel der deutschen Gas im, des deutschen Gasverbrauchs wird momentan im Strom verstromt.
Ach, nur so wenig. Also ich hätte gedacht, das wäre mehr.
Das ist gar nicht, das ist nicht so viel. Mhm. Ja. Ein Sechstel ist so ein bisschen Rest und dann haben wir ein Drittel Industrie, ein Drittel Heizung. Sprich, das große Thema ist Heizung. Wenn wir jetzt sagen würden, 50% des Gas kommt aus Russland, fällt das weg, dann können wir weiter genauso heizen wie bisher. Dann haben wir noch ungefähr 17% des jetzigen Volumens über. Das könnten wir dann entweder verbrennen, um Strom zu generieren. Dann steht die gesamte Industrie, die Gas verbraucht, still. Ja, und auch noch die anderen Sachen, für die Gas verbraucht wird. Das sind so viele kleine Anwendungen, wie Mini-Anwendung ist irgendwie, Leute benutzen Gas, um mit Autos rumzufahren, gibt's auch. Ja. Also das summiert sich halt über ganz viele Dinge. So. Da ist ein bisschen ein Problem. Strom selber aber, da haben wir natürlich unterschiedliche Alternativen. Viel diskutiert wurde zuletzt nuklear. Das ist aber gar nicht die zentrale Frage in der kurzen Frist, weil wir an Kraftwerkskapazitäten, die noch rumstehen, für andere fossile Energieträger riesige Kapazitäten haben.
Das heißt, wir haben noch alte Steinkohlekraftwerke rumstehen, die wir nur wieder einschalten müssen.
Wir haben Steinkohlekraftwerke rumstehen. Das ist schwierig, weil 50% der Steinkohle kommt aus Russland. Könnte auch schwierig werden. Und wir haben Braunkohlekraftwerke rumstehen. So bitter das ist, die müssen im Notfall einspringen. Ist es tatsächlich ein ökologisches Problem? Auch gar nicht so sehr. Solange wir im europäischen CO2-Handel dafür bleiben, heißt es einfach nur, dass wir in der Zukunft mehr CO2 einsparen müssen. Ist also, über die Zeit lässt sich das glätten, ist nicht ideal, aber sozusagen, man muss nicht Angst haben, hier gehen die Lichter aus, weil im Zweifelsfalle können wir die Braunkohle verbrennen und die produzieren wir selber, nämlich 11% der weltweiten Braunkohlevorräte liegen in der Bundesrepublik.
Das heißt, nur dass ich das verstehe mit dem CO2, also mit dem Zertifikatehandel. Wir machen heute Dreck, weil wir nicht anders können, müssen dafür dann aber morgen umso weniger Dreck machen, um das dann wieder zu kompensieren auf die lange Sicht.
Ja, und das können wir ja, weil wir gleichzeitig natürlich
die Erneuerbaren ausbauen massiv.
Die Erneuerbaren und beschleunigt ausbauen müssen.
Ja.
Das ist ja goes without saying. Insofern hat Lindner natürlich völlig recht, wenn er die als Freiheitsenergien bezeichnet.
Darum hat Baerbock auch nicht so ein großes Problem damit, tatsächlich über Braunkohle nachzudenken gerade.
Richtig.
Weil die sagt, okay, das ist scheiße, das macht Dreck, den macht es sowieso, aber wir sorgen gleichzeitig dafür, dass übermorgen so viel weniger Dreck entsteht, dass wir den Dreck von heute überkompensieren.
Das wäre die Idee.
Das wäre der Idealzustand, ne? Ja.
Das wäre der Idealzustand.
Im Zweifelsfalle werden wir in eine Situation kommen, wo der zentrale fossile Energieträger im Strombereich die Braunkohle wird. Es bleibt aber das Problem, selbst wenn wir diese 16% Gas einsparen können und auch die Steinkohle einsparen können, die dort verbraucht wird im Energiebereich, bleibt aber das Problem bei der stofflichen Verwendung dieser Energieträger.
Stoffliche Verwendung, also Hochofen und so was?
Ja, es ist zum Beispiel die Kokskohle im Hochofen.
Wo du chemisch diesen Stoff brauchst und eben nicht, wo es nicht nur ums Verbrennen geht, zum Strom oder Wärmen, sondern wo du chemisch die chemischen Eigenschaften von Gas und oder Steinkohle brauchst, die gibt's eben auch.
Also zum Beispiel bei der Düngemittelproduktion. Ja, Düngemittel, das Ammoniak wird direkt aus dem, chemisch direkt wird das aus dem Erdgas umgewandelt. Und das wird dann in die Düngemittelproduktion gesteckt. Das ist ein Stück weit ein Problem. Auf der anderen Seite gibt's natürlich einen internationalen Düngemittelmarkt. Das hat aber für die Weltwirtschaft durchaus bittere Konsequenzen, weil die Düngemittelpreise bereits deutlich gestiegen sind, wegen der gestiegenen Gaspreise. Das hat vor allem Konsequenzen für Entwicklungsländer. Zusammen mit der zerstörten Lebensmittelproduktion in der Ukraine hat das dann auch, wird es weltweit Auswirkungen bei der Lebensmittelversorgung haben.
Ist das kompensierbar? Seht ihr das? Also habt ihr einen Überblick
darüber? Also auch da gibt es ein Stück weit Kompensationsmöglichkeiten. Also anscheinend ist es so, von dem, was ich gelesen habe, in Deutschland zum Beispiel können die Bauern von dem chemischen Dünger relativ gut auf Gülle ausweichen. Das geht aber auch nicht überall. Die Verwendung von Gülle hat aber auch eine Reihe von Nachteilen ökologischer Natur. Ja. Aber natürlich passieren, das, so funktioniert die Ökonomie. Das ist so ein bisschen Wasserbett überall. Ja? Also die Dinge gleichen sich aus und das hilft, die gesamten Schäden, die Dinge, die ein schlimmes Ereignis hat, ein Stück weit aufzufangen und zu kompensieren. Und je mehr man hin und her schieben kann, je einfacher ich substituieren kann, das kann ich über einen langen Horizont besser. Das kann ich, wenn ich zwischen vielen Dingen die Schäden verteilen kann. Das kann ich, wenn ich zwischen Ländern Schäden verteilen kann. Je besser ich das kann, desto weniger problematisch wird es. Die Düngemittelgeschichte ist tatsächlich für die gesamte Welt insgesamt ein Problem, weil da passiert ganz viel mit Erdgas.
Ich will noch einen anderen Punkt machen, um das noch ein bisschen zu unterstreichen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja, Russland will ja weiterhin diese Dinge verkaufen. Selbst wenn die uns das nicht mehr verkaufen, ja, oder wir sagen, ihr dürft es uns nicht verkaufen, egal, wird ja Russland versuchen, andere Abnehmer zu finden. Das wird vermutlich China sein. Das muss man gucken, ob China das macht. Also wenn es keine anderen Abnehmer findet, also wenn es wirklich eine Totalblockade gibt, dann wird es richtig dreckig für Russland. Gehen wir mal davon aus, dass das System nicht so wasserdicht ist, dass sie tatsächlich anderweitig das Zeug verkaufen können. Dann gilt ja aber trotzdem, dass diejenigen, die das bisher von anderen Quellen und jetzt bei Russland kaufen, kaufen wir dann bei anderen Quellen nicht mehr. Der Punkt, was ich sagen will, ist, das insgesamt Angebot in der Welt, ja, von diesen Energieträgern hat sich ja eigentlich nicht wirklich geändert oder nicht verringert. Wenn die Russen weiterhin fördern und alle weiterhin genauso fördern wie bisher, hat sich's eigentlich nicht geändert. Im Zweifelsfall, wenn die Preise sich ein bisschen erhöhen, wird das Angebot werden bestimmte Technologien in den USA auch wieder zum Beispiel profitabel, jetzt von den Umweltschäden mal abgesehen, das ist sicher ein Problem. Und im Zweifel erhöht sich die Fördermenge noch und die weltwirtschaftliche Nachfrage sollte sich nicht jetzt überproportional erhöhen. Es gibt, was natürlich sein kann, ist, dass es strenge Winter gibt oder so. Das ist klar, das muss man dann über Lager ausgleichen. Aber im Durchschnitt sollte sich gibt es für mich jedenfalls keinen Grund, warum aufgrund des Kriegsereignisses die Weltnachfrage nach diesen Energieträgern sich erhöhen sollte. Das heißt, im Aggregat, und das ist halt wichtig, was Christian sagt, dass man eben dann doch, dass es sozusagen die kommunizierenden Röhren so sind, im Aggregat, auch wenn man es umschichten muss und diese Umschichtung vielleicht ein bisschen Zeit braucht, sowohl physisch, was Pipelines und so weiter angeht, als auch ökonomisch rechtlich, was die Verträge, die da geschlossen werden, angeht, auch wenn es ein bisschen Zeit braucht, am Ende des Tages ist das Angebot, wenn überhaupt, ein bisschen erhöht, ja, in der kurzen Frist, zumindest wegen der hohen Preise. Die Nachfrage, die Weltnachfrage sollte sich auch nicht erhöht haben. Im Gegenteil, wenn man annimmt, dass dieser Krieg vielleicht sogar eine leichte Rezession in der Welt auslöst, würde es eher nach unten gehen, die Gesamtnachfrage nach Energie, sodass wir das eigentlich am Ende des Tages hinbekommen müssen.
Wir spekulieren also heimlich darauf, dass Russland die ganze Sache auf die ein oder andere Weise unterläuft oder zumindest ein bisschen unterläuft, so dass das Angebot langfristig nicht zu stark verknappt wird, gleichzeitig aber Russland trotzdem maximal von den Sanktionen getroffen wird.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Und es ist auch, glaube ich, so, dass beim Gas ist auch Russland natürlich auf Pipelines angewiesen. Auch die haben nicht beliebige Verflüssigungskapazitäten.
Gut, die können jetzt eine Pipeline nach China bauen.
Das braucht natürlich Zeit. Also insofern sozusagen diese Zeitdimension ist halt durchaus eine wichtige. Ich meine, wir haben ein bisschen über LNG geredet. Da braucht man momentan so 3 Jahre, um so ein Terminal zu bauen. Davon gehen ungefähr 1,5 Jahre in Genehmigungsverfahren.
Ich wollte gerade sagen, braucht drauf. Man 3 Jahre oder brauchen wir 3 Jahre?
Wir brauchen drei Jahre dafür. So. Und jetzt ist, da stellt sich natürlich sehr wohl die Frage, sozusagen momentan ist für den nächsten Winter vorgesorgt, also so bis Dezember kommen wir auf jeden Fall, und können einfach so weitermachen wie gehabt. Aber 3 Jahre ist mehr als der nächste Dezember. Und natürlich stellt sich da die Frage, wie kann man sich möglichst vorsorglich positionieren, wie kann man die Dinge beschleunigen. Ich mache mal ein Beispiel, das Tesla-Werk in Brandenburg ist auch ohne Genehmigung gebaut worden. Ja, und dann, wo da wird, ist eben die Frage, wird die Genehmigung nachträglich, nachdem man das Ganze geprüft hat, erteilt, oder im Notfall reißt jemand, musste jemand das, wenn es halt scheiße gebaut ist, muss das abreißen.
Also die haben es ohne Genehmigung gebaut, aber es ist auch immer noch nicht in Betrieb, deswegen, ne?
Also, ja, ja, aber also es ist halt die Frage sozusagen natürlich von einem Preis, von Gewinnaussichten, oder wenn der Staat es macht, ich bin da nicht so ganz so überzeugt, dass das schneller geht, dann sozusagen, dass der Steuerzahler eben am Ende dafür gerade steht, wenn das Ding halt so katastrophal gebaut wird, dass es nicht genehmigt werden kann. Aber ich glaube, man kann durchaus anfangen, nach einer kürzeren Vorprüfung Dinge zu bauen und dann zu gucken, dass die Bauausführung am Ende so ist, dass sie funktioniert. Und wenn die Anreize korrekt gesetzt werden, dann funktioniert das auch. Und ich hoffe jedenfalls, dass man, was diese beiden LNG-Terminals angeht, so ein bisschen in diesen Modus kommt. Das Gleiche gilt natürlich auch, jetzt sich darauf vorzubereiten, was die Häuser angeht. Ja, also ich habe ja gesagt, ein Drittel des Gasverbrauchs geht für die Wärmenutzung in Häusern. Da müssen wir natürlich runter von kommen und möglichst schnell runter von kommen.
Das ist eins meiner größten Themen gerade. Also da sehe ich schwarz. Ich sehe das bei Einfamilienhäusern, kriege ich das gerade noch auf die Reihe, bei Mehrfamilienhäusern nicht. Wenn ich mir meine Eigentümergemeinschaft angucke, wenn ich da auf der nächsten Versammlung sage, so, wir müssen hier unsere Gasheizung ausbauen und hier muss eine Wärmepumpe rein, das kostet über die gesamte Anlage mit ihren 70 Wohnungen oder wie viel wir haben, keine Ahnung, 550.000 Euro, hier muss jetzt jeder mal irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro locker machen, die lehnen das einfach ab.
Ja, dann erzähl ihnen, was der Gaspreis sein wird nächsten Winter.
Man muss sich halt überlegen, das ist eine Versicherung, die man kauft. Und es ist eine Versicherung dagegen, dass der Gaspreis halt völlig durch die Decke geht. So, und da sind auch Gaspreise von 30 Cent die Kilowattstunde sind überhaupt nicht ausgeschlossen, gegebenenfalls sogar höher. Das ist nicht sicher, dass das passiert, solange Russland weiter
liefert. Was kostet denn im Moment die Kilowattstunde?
Ich meine, oder ist es der Kubikmeter? Ich vertue mich da immer.
Kubikmeter.
Es ist irgendwie 13 Cent oder so.
Genau, Kilowattstunde 6 Cent, Kubikmeter zwischen 60 und 66.
Ja, also aber die meisten Neuverträge sind momentan bei 13 Cent die Kilowattstunde, was eine Verdopplung ist. Und da werden auch sicherlich Verträge gekündigt werden seitens der Anbieter in nächster Zeit. Ja, also sozusagen diese Verdopplung, die Verdopplung der Heizkosten ist so irgendwie sich die Vermutung realisiert, dass es zu einer Einschränkung der Gaslieferung aus Russland kommt. Also ne, man ist schwierig darauf zu wetten, dieses oder jenes. Die Märkte sagen momentan, wir gehen eher davon aus, dass das ein substanzielles Risiko hat, weil wenn jemand da momentan Gaskontrakte kauft für die Zukunft, dann zahlt er deutlich gestiegene Gaspreise. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind sie dreimal so hoch wie, sage ich jetzt mal, normal. Und das setzt sich natürlich um in Konsumentenpreise auch.
Haben wir da nicht folgendes Problem? Wir haben ja in Deutschland, wenn ich es richtig verstehe, dieses sogenannte Kaskadenmodell. Das heißt, eine Rationierung im Zweifelsfall pro Haushalte. Also man sagt, die Wärme der Haushalte ist das Letzte, was abgeschaltet wird. Vorher machen wir lieber die Industrien dicht. Das heißt, wenn das der Fall ist, ist es eben unklar, was die Anreize der privaten Haushalte, die substituieren könnten, im Gegensatz zur Industrie wegen der chemischen Geschichte, doch eher gering. Ist nicht dieses Kaskadenmodell möglicherweise auch ein Problem dann?
Ja, ich halte es in der Tat für schwierig. Ich glaube, es wäre sinnvoll, man hat jetzt quasi einen weiteren Grund über die CO2-Emissionen hinaus, warum das Benutzen von fossilen Energieträgern eine Externalität produziert. Es produziert eine sicherheitspolitische Externalität. Man sollte klarer machen, dass aus diesem Grund wir noch relativ hohen Preis dafür brauchen. Und im Zweifelsfall den Haushalten relativ klipp und klar versprechen, in Anführungszeichen, der Preis wird hoch sein für die nächsten 2-3 Jahre. Und dann muss man eben gucken, dass man kompensiert, dass man diese Kosten, die dadurch entstehen, gerecht in der Gesellschaft verteilt. Aber damit deine Hauseigentümergemeinschaft eben ein klares Signal setzt, ihr habt jetzt, also für die nächsten 3 Jahre gehen wir mal mit deutlich gestiegenen Gaspreisen aus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, ich zahle, glaube ich, sowas wie 2.500 Euro habe ich in der Vergangenheit gezahlt im Jahr an Heizkosten. Vielleicht so irgendwie Pi mal Daumen für unsere Familie. Wenn ich jetzt denke, das verdreifacht sich pro Jahr in den nächsten Jahren, dann heißt das, ich zahle 5.000 Euro mehr. Jetzt bin ich in der dummen Situation, als Mieter kann ich relativ wenig machen. Ich habe natürlich, wenn ich weiß, in den nächsten Jahren zahle ich insgesamt 10.000 Euro mehr an Heizkosten, dann habe ich plötzlich ein Interesse für 10.000 Euro auf jeden Fall eine Heizkosten einsparen, eine Heizung einbauen.
Ja, so. Ja, weil du in der Lage bist, so zu denken. Lass nicht über meine Eigentümergemeinschaft reden. Die Geschichten erzähle ich mal beim Bier.
Ja, aber der Punkt, Holger, das ist der Punkt. Weil es diese Idiosynkrasien und vielleicht nicht in die Zukunft Mühe, diese Kurzsichtigkeiten bei Leuten gibt, auch Sturheiten, was auch immer, diese psychologischen Effekte. Deswegen brauchen wir Preise. Weil wenn es die Leute am Geldbeutel spüren, werden auch die stursten, kurzsichtigsten Leute dann irgendwann einlenken.
Aber erst wenn sie es spüren, und das ist doch das Problem. Also da helfen die Preise ja auch nichts. Wenn das Ding, weißt du, wenn der Karren im Dreck steckt, dann helfen die Preise auch nichts, weil dann hat der Idiot seine 10.000 Euro längst für das olle Gas ausgegeben, statt sie vor 3 Jahren, als er sie noch hatte, auszugeben für die Wärmepumpe. Kann man das über Gesetze machen oder ist es eine schlechte Idee?
Regulierung an der Stelle ist eine schwierige Sache, weil derjenige, der gesetzlich reguliert, ja gar nicht weiß, wie viel du eigentlich verbrauchst. Ja? Und das macht halt einfach Sinn, dass diejenigen, die es besonders mollig warm haben wollen, als erstes sagen, ich nehme mal die neue Heizung. Und diejenigen, die besonders wenig heizen sowieso, die können auch ihre alte Heizung weiter benutzen. Ja? Das ist ja dann wurscht. So. Das ist auch übrigens bei den ganzen Neubauregulierung so eine Sache. Ja, also nochmal 50% Energie einzusparen bei einem Haus, was fast nichts an Energie verbraucht, bringt halt nicht viel. Aber natürlich im Altbaubereich bringt es sehr viel. Also insofern, ich glaube, da sollte man dran gehen und durchaus ambitioniert sein und gleichzeitig natürlich gucken müssen, wie man diese sozialen Kosten verteilt. Weil auch gerade bei dem Anstieg der Heizkosten, die sind ja außenpolitisch motiviert. Die haben ja was damit zu tun, dass wir uns nicht entscheiden, Putin zu unterwerfen. Und das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Und dass die jetzt irgendwie, dass die Leute, die, keine Ahnung, bereits in der Vergangenheit eine Stromheizung gekauft haben, ist ja schön, dass sie das gemacht haben, ist super, dass die diese Kosten nicht tragen. Oder die Leute, die eine Ölheizung haben, die Kosten nicht tragen. Aber die Leute, die eine Gasheizung haben, die Kosten insbesondere tragen. Das halte ich persönlich für schwierig. Also ich glaube, man muss im Sinne von gesellschaftlichem Zusammenhalt und auch Unterstützung, und insofern ist das auch eine Frage der Wehrhaftigkeit, sozusagen dieser blöde Begriff von der Heimatfront, ja. Da muss man halt an der Stelle auch gucken, dass man die Kosten, die dort entstehen, schafft zu verteilen. Und sie nicht unbedingt denjenigen aufbürdet, die vielleicht die schwächsten Schultern haben.
Das Lieblingsthema dieser Sendung ist die Inflation, habe ich festgestellt.
ja, das kann man sagen.
Inflation, Deutschland, Februar 5,1%. Was beschert uns das denn jetzt? Was macht Putin denn jetzt mit unserer Inflation und der Inflation weltweit und dem Verhalten der Zentralbanken?
Das wird spannend. Das ist interessant.
Das wird wirklich spannend. Also ich glaube, es gibt hier unterschiedliche Effekte, auch mit einem unterschiedlichen Zeithorizont. Ich habe mir es heute Morgen nochmal genauer überlegt, habe versucht, mal ein bisschen so durchzudenken, auch im Modell. Und es kommt sehr auf das Timing an. Es kommt auch sehr darauf an, wie die Zentralbanken jetzt reagieren. Ich spekuliere mal und bin gespannt dann, was Christian sagt. Also ich glaube, dass es zumindest in der kurzen Frist weiterhin Inflationsdrücke geben wird. Dass man aber eben auch nicht ausschließen kann, dass es jetzt auch von der Nachfrageseite her zumindest in der mittleren Frist Probleme geben wird. Also je nachdem, wie lang dieser Krieg gibt, werden die Leute vielleicht einfach Unsicherheit sparen machen. Also einfach sagen, vielleicht schaffe ich mir jetzt bestimmte Dinge nicht an und so weiter. Also dass es durchaus mögliche nachfrageseitige rezessionäre Tendenzen geben kann, die dann auf der anderen Seite den Inflationsdruck, der von den Energiepreisen weiterkommen wird, erinnerst du dich, was wir in der letzten Folge besprochen haben, was eben bisher nicht passiert ist, dass die Energiepreise gestiegen sind und dafür andere Preise gesunken sind. Deswegen haben wir im Durchschnitt eben Inflation gehabt. Wenn jetzt aber sozusagen auf der Nachfrageseite noch irgendwie was passiert, und ich glaube nicht, dass es sofort kommt, aber vielleicht in der mittleren Frist, wie gesagt, je nachdem, wie lange das dauert, gehen wir in einen neuen kalten Krieg und so weiter, könnte ich mir durchaus auch eine Abkühlung auf der Nachfrageseite vorstellen, dann könnte sich, also jetzt im idealen Szenario, könnte sich die Inflationsproblem von selbst erledigen und wir kriegen sozusagen ein Soft Landing. Das wäre das goldene Szenario, daran glaube ich nicht, weil es eben so unsicher ist. Und die Frage ist, wie ändert sich das Kalkül der Zentralbanken jetzt? Nehmen die schon mögliche Rezessionstendenzen auf der Nachfrageseite vorweg und werden im März weniger restriktive Geldpolitik betreiben, als sie das ohne diesen Krieg gemacht hätten? Oder sehen die erstmal jetzt die kurzfristigen erweiterten oder erhöhten Inflationsdrücke und gehen treten eher mehr auf die Bremse noch, machen stärkere Zinserhöhungen, dieselbe wiederum dann die Nachfrage nach anderen Gütern dämpfen wird. Also es ist ein ganz schwieriges Umfeld. Es hängt viel davon ab, wie jetzt die Zentralbank regieren, die jetzt im März reagieren werden. Also die haben jetzt, beide haben ihre Meetings. Die EZB wird einen neuen Inflationsoutlook produzieren. Das wird ganz spannend werden. Also vor dem Donnerstag habe ich gedacht, jetzt was Inflation angeht, warten wir mal den März ab, da müssen dann beide Zentralbanken entscheiden und da haben wir ungefähr ein Gefühl, wo die Reise hingehen wird. Jetzt muss ich sagen, ist es schwierig, unheimlich schwierig, weil ich nicht sagen kann, was der Nettoeffekt von einem, sagen wir mal, von diesem unzweifelhaft noch verstärkten Inflationsdruck auf der Angebotsseite oder auf der Energieseite sein wird und einem möglicherweise befürchteten Absinken ökonomischer Aktivität von der Nachfrageseite in der mittleren Frist. Ich kann es einfach noch nicht sagen. Wie denkst du drüber nach, Christian?
Lass mich mal ein paar vielleicht Puzzlestücke da hinzufügen. Vieles von dem, was du gesagt hast, teile ich. Natürlich gibt es gestiegene Unsicherheit. Das per se wirkt deflationär und rezessiv. Wir haben aber auch, da haben wir natürlich in der ökonomischen Forschung schon relativ etablierte Ergebnisse dazu. Wir haben natürlich jetzt erstmal auch die Frage von erhöhten Staatsausgaben. Ja, das ist eine wichtige Dimension und die haben wir in vielen Bereichen jetzt, werden wir die sehen. Wir haben über Wehretat gesprochen, wir haben über entweder öffentliche Investitionen oder am Ende ist es das Gleiche, zusätzliche Investitionen, die durch die öffentliche Hand angeregt werden, aber von Privaten ausgeführt, im Energiesektor, die einfach da sind. Da wissen wir zum Beispiel aus der Erforschung, sagen wir mal, der Auswirkungen des Koreakriegs auf Inflation, der einherging mit einer sehr großen Ausdehnung des amerikanischen Staatshaushaltes, dass das die Inflation tendenziell etwas befeuert. Also ich glaube, wir haben einfach eine Situation, wo wir sowohl aus der Staatsnachfrage als auch vermutlich aus der indirekt durch den Staat hervorgerufenen privaten Investitionsgüternachfrage einen Anreiz haben, der dazu führt, dass hier die Nachfrage sich verstärkt. Dazu kommt die, ich sage jetzt mal, importierte Inflation durch die Ölpreise. Man kann umgekehrt darüber nachdenken, wie das über Zinsen geht. Ja, der Konsum bei uns wird fallen, weil der heutige Konsum relativ zum zukünftigen, weil wir einfach mehr für Investitionen und für Staatsausgaben ausgeben. Und das führt dazu, dass die Leute eigentlich gerne Konsum nach vorne holen würden, entsparen. Das drückt entsprechend auf das Zinsniveau. Das übersetzt sich dann bei gegebenem Zinsniveau in höhere Inflation. Also ich glaube sozusagen jetzt aus dieser Situation heraus, weil es eben nicht ein Krieg irgendwo auf der Welt ist, der irgendwo auf der Welt Unsicherheit auslöst, sondern direkt bei uns auch eine politische Reaktion ausgelöst hat, dass wir zusätzlich erhöhten Inflationsdruck haben. Und wie gesagt, auch über die Energiepreise. Es gibt aber eine andere Dimension, das ist dann die Frage von optimaler politischer Reaktion der Zentralbanken, der EZB, wo ich denke, die EZB wäre in meiner Sicht gut beraten, jetzt vielleicht doch tatsächlich etwas stärker auf die Bremse zu drücken. Und zwar, weil natürlich es wieder auch über Substitution über die Zeit geht. Wenn wir jetzt eine Verlangsamung der Wirtschaft früher in Kauf nehmen, dann sinkt natürlich auch, das haben wir ja während der Corona-Krise im ersten Jahr gesehen, wie dann die Energiepreise gefallen sind, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage, dann sinkt der Verbrauch auch von fossilen Rohstoffen. Was umgekehrt heißt, im Herbst sind unsere Speicher etwas gefüllter. Auch von privater Seite habe ich natürlich bei höheren Zinsen ein größeres Interesse, die Dinge in die Zukunft zu tragen. Ja, also die Zukunft kriegt dann einen anderen Wert. Und ich glaube, die EZB wäre an der Stelle klug beraten, durchaus ein weniger dynamisches Wachstum in Kauf zu nehmen, wenngleich sie nicht das als zentrales Mandat hat. Aber sozusagen beides geht in die gleiche Richtung. Die Inflation ist da und über dieses Mandat hinausgehender Grund wäre noch weiter da, zu sagen, man nimmt ein weniger dynamisches Wachstum im Kauf, um einfach günstiger aufgestellt zu sein, strategisch auch günstiger aufgestellt zu sein für den kommenden Herbst, was die Energierohstoffe angeht.
Gerade weil die Unsicherheit so groß ist, also was, wenn ich jetzt sozusagen da wäre, würde ich den ersten Zinsschritt sicher gehen. Ja, der Hallo. Ist, die sind auch angekündigt. Also zumindest bei der Fed ist der angekündigt. Den kann die Fed jetzt nicht einfach, die kann jetzt im März einfach nichts tun. Das, glaube ich, würde die Märkte noch mehr verunsichern. Also die Fed wird ihren zumindest ersten Schritt gehen müssen. Die Frage, ich meine, und eine Zinserhöhung steht, glaube ich, bei der EZB auch vorher, stand sie nicht unbedingt an, jetzt im März, ja, sondern da ging es erstmal darum, wie wird sich die Inflationsperspektive verändern? Was sind die eigenen Schätzungen der EZB? Was macht sie mit ihren Asset-Programmen, mit ihren Asset-Kaufprogrammen? Also werden die möglicherweise schneller zurückgeführt als geplant und solche Dinge. Also ich glaube, die Zinserhöhungen bei der EZB wären eher sozusagen in der zweiten Jahreshälfte, wenn überhaupt, angestanden. Ich glaube halt aufgrund der vergrößerten Unsicherheit, in welche Richtung das jetzt gehen wird, was die Nettoeffekte jeweils sein werden, die übrigens auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sein können. Das kommt ja noch dazu. Denn diese Effekte, in Amerika muss es diese Effekte ja zum Beispiel nicht geben, dass die Amerikaner unglaublich jetzt nochmal ihren Militärhaushalt erhöhen werden oder so. Ja, also da kann es zum Beispiel, kommt vielleicht dieser positive Nachfrageeffekt gar nicht so zu tragen, wie mit der Energiewende sind wir auch noch nicht so dynamisch. Also insofern, das kann durchaus sein, dass da der Unsicherheitseffekt zum Beispiel überwiegt. Also das kann auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich sein. Ich vermute, dass sozusagen die Forward Guidance, also diese, was ist sozusagen der Ausblick auf die Zinserhöhungsschritte oder die Zinsänderungsschritte, sage ich jetzt mal neutral, über das Jahr, das wird, sagen wir mal, vorsichtiger formuliert werden, wegen der größeren Unsicherheit. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Sie werden versuchen, möglichst keine Markterwartungen in eine Richtung wie auch die andere zu verstärken oder so zu verankern, dass sie dann nicht mehr reagieren könnten. Das wäre meine Voraussetzung. Also Flexibilität bewahren, mit anderen Worten.
Sind die Märkte denn überhaupt verunsichert? Also wirklich verunsichert?
Ich glaube, die Unsicherheit in der Welt, also allein schon die Unsicherheit ist allein deshalb schon nach oben gegangen, weil ich glaube, die kleine Wahrscheinlichkeit einer atomaren Auseinandersetzung ist etwas größer geworden.
Das ist ja klar. Ich war jetzt auf der rein ökonomischen Seite.
Ja, aber das hat ja ökonomische Auswirkungen. Also ja, ich meine, ja, es gibt nichts ökonomisch Schlimmeres wie ein nuklearer, es muss ja kein nuklearer Holocaust sein, aber ein begrenzter oder eingeschränkter nuklearer Auseinandersetzung zwischen. Das ist ja nun ein Extremszenario. Selbst wenn man nicht dahin geht, gibt es immerhin die Wahrscheinlichkeit einer auch konventionellen Auseinandersetzung zwischen Russland und NATO. Also wenn da die Unsicherheit dann auch ökonomischer Art nicht nach oben gegangen ist, dann ich wäre geschockt. Wir haben jetzt noch keine Maße. Ich meine, das Ganze ist jetzt eine Woche alt. Also ich kann das jetzt nicht am Daten festmachen, aber mich würde es wundern. Und wie gesagt, die Unsicherheit, die Zentralbank haben muss, wie jetzt genau der Inflationspfad laufen wird, was die Auswirkungen, die quantitativen Auswirkungen dieser unterschiedlichen Effekte haben können. Und wir wissen ja noch gar nicht, das ist ja auch der größte Unsicherheitselefant im Raum ist eben, was passiert mit diesen Energieimporten aus Russland. Ja, diese Energieträgerimporten. Werden die morgen gekappt? Werden die überhaupt nicht gekappt? Wann werden die gekappt? Das weiß ja keiner. Also das ist ja so ein Damoklesschwert, das über der Weltökonomie herrscht. Und solange es da keine Auflösung dieser Unsicherheit gibt, bleibt die zunächst mal da. Insofern hat auch die Zentralbank ein enormes Politikrisiko, weil sie eben damned if you do, damned if you don't. Also im Sinne von, es kann durchaus sein, dass die Zinsschritte zu stark machen und die Ökonomie zu stark abwürgen, weil es von alleine schon rezessionäre Tendenzen gibt. Es kann aber auch sein, dass sie, weil sie zu unsicher sind, zu stark abwarten und die Inflation dann außer Kontrolle gerät. Alle diese Szenarien sind deutlich wahrscheinlicher geworden. Also diese Extremszenarien oder diese Tail-Szenarien, diese Szenarien am Rande, wie die Ökonomen sagen oder die Statistiker sagen, sind wahrscheinlicher geworden. Jetzt nicht die wahrscheinlichsten, aber wahrscheinlicher geworden als vorher. Und das bedeutet halt eine erhöhte Unsicherheit in allen Bereichen. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, wie jetzt einer behaupten kann, es ist sicherer geworden.
Jetzt, also der Kapitalismus, ne, der ist ja doch sehr vergesslich. Und wie schnell der Kapitalismus so zu vergessen bereit ist, das wissen wir spätestens seit 1949, seit die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist und das Land, das im Grunde Europa zweimal in Schutt und Asche gelegt hat, freundlich aufgenommen ist und mit dem Handel getrieben worden ist. Denkt ihr, wir werden uns über die nächsten paar Monate irgendwie wieder an Putin gewöhnt haben und dann auch wieder fröhlich mit ihm Geschäfte machen, weil letztendlich der Handel uns doch wichtiger ist?
Es gibt zwei Dimensionen des Ganzen. Das, was du gesagt hast, ist, das klingt bei dir immer so negativ, das hat aber natürlich auch sein Positives.
Ja, natürlich.
Weil wir natürlich die Fähigkeit des Menschen, nicht unendlich nachtragend zu sein, sondern zu vergeben, die ist wichtig. Die ist wichtig für die Zukunft und die ist in diesem Zusammenhang auch zentral. Das betrifft natürlich insbesondere das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland. So, und in dem Zusammenhang steht natürlich auch Handel. Es wäre schlecht, wenn wir da rausgehen und sagen, wir werden auf keinen Fall jemals wieder mit Russland, mit dem Land Russland Handel treiben. Ich glaube, werden sich schon Dinge dauerhaft verändert haben. Und ich glaube, es haben sich Dinge dauerhaft verändert. Das Vertrauen gegenüber Russland ist futsch. Und Vertrauen baut man sehr langsam auf und verliert es sehr schnell.
Aber ist das nicht die Basis?
Nee, das ist aber eher eine Frage von, es gibt halt Handel, der sehr viel Vertrauen braucht. Und es gibt Handel, der braucht überhaupt kein Vertrauen. Ja, also wenn ich zu meinem Bäcker gehe und ich gebe dem mein Geld und der gibt mir Brötchen, dann muss ich nicht darauf vertrauen, dass das ein lieber Mensch ist, sondern das Geschäft ist damit erledigt und ich gehe nach Hause. Nur über den Handel, da brauche ich nicht langes Vertrauen haben. Was sich verschoben hat, ist sicherlich diese außenpolitische Wehrverteidigungsdimension und die hat sich dauerhaft verschoben. Das ist, was ich glaube. Und solange das besteht, solange Putin in Russland herrscht, wird das auch eine Auswirkung haben darauf, welche strategische Außenhandelspolitik man betreibt. Insofern bleibt die Hoffnung, dass sich vielleicht die Dinge ändern in Russland. Und dann wäre es schön, wenn man relativ schnell zu einem gewissen Business as usual zurückkehren könnte. Wenn man sozusagen Russland wieder in der Staatengemeinschaft begrüßen könnte an der Stelle, aus meiner Sicht. Aber das wird ein steiniger Weg sein.
Zunächst mal würde ich ein bisschen bestreiten, dass das Beispiel Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja nicht das einzige Modell. Ja, das hat ja auch vermutlich sehr viel damit zu tun, dass Amerika Deutschland gebraucht hat als Bollwerk gegen eben den Kommunismus.
Zumindest deswegen haben wir überhaupt eine Chance bekommen und die haben wir dann gut genutzt.
Ja, aber das wäre dann eine politische Chance und eben gerade keine kapitalistische Stimmt. Chance. Also insofern würde ich bestreiten wollen, dass das so unbedingt dem Kapitalismus geschuldet war. Auch vielleicht auch, aber es gab zumindest diese zweite Komponente und man kann sich jetzt mal eine spekulative alternative Geschichte ausdenken. Es gab ja durchaus auch andere Pläne, mit Deutschland anders zu verfahren, wie wir alle wissen. Insofern, wenn es das Systemkonkurrenzproblem nicht gegeben hatte, was dann aus Deutschland geworden wäre, ist Spekulation, aber das muss man zumindest mitdenken. Und umgekehrt ist ja so, es ist durchaus der Fall, dass wir wichtige, auch ökonomisch wichtige Länder dauerhaft im Prinzip aus der Weltwirtschaft ausgeschlossen haben oder versucht haben auszuschließen. Venezuela, Iran, dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, es wäre für uns alle besser, wenn Iran Öl liefern könnte. Auch übrigens gegenüber den Saudis, ja. Dann wären wir wiederum nicht so sehr abhängig von dem durchaus, ja, um es mal milde zu formulieren, unangenehmen Regime in Saudi-Arabien, von dem wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen, jedenfalls temporär abhängig werden würden. Also es ist nicht so, dass wir das trotz unserer kapitalistischen Wirtschaften ja nicht mit anderen Staaten aus geopolitischen Gründen durchaus schon durchgezogen hätten. Ich wünsche mir das nicht, aber ich sehe auch den Kapitalismus jetzt nicht unbedingt als so dominierende Kraft da an, dass es alle anderen, sagen wir mal, Überlegungen geostrategischer Art überdeckt. Also insofern würde ich die Prämisse da vielleicht nicht teilen. Und die andere Geschichte, die ich glaube schon, dass jedenfalls in der mittleren Frist, ist der Energiemarkt Russland als Energieexporteur, jedenfalls zu uns in den Westen, tot. Ich glaube, da hat Habeck recht. Er hat es ja so gesagt, wenn es abgeschaltet wird, wird es nie mehr wieder aufgebaut. Das ist, glaube ich, richtig. Jetzt kann es sein, dass sie es nicht abschalten, dass wir das alle noch ein Stück weitermachen. Aber es ist natürlich völlig klar, dass der Westen unabhängig davon nach Alternativen suchen wird. In diese Situation wird der Westen nie mehr kommen wollen. Insofern sind die Tage von, sagen wir mal, Russland jedenfalls als Energieexporteur zu uns gezählt. Wie lange das dauert, klar, da können wir jetzt überschreiten, aber das ist für mich eine permanente Veränderung. Und die wäre ja sowieso angestanden wegen des Klimawandels, aber die wird eben jetzt nochmal beschleunigt werden. Das glaube ich, ist sicher. Und das ist auch in der Tat hoffentlich und sehr wahrscheinlich irreversibel.
Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Ja, tschüss.
Super. Tschüss.
Und euch vielen Dank. Ja.
Wer redet, ist nicht tot.